Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir widmen uns einem ganz besonderen Heiligen, der sein Leben ganz der Gottesmutter geweiht hat, dem heiligen Maximilian Kolbe. Er war nicht nur ein Doktor, sondern lebte die Weihe zur Immaculata in jeder Facette seines Lebens, sei es im Kloster, in der Mission in Japan oder sogar im Konzentrationslager. Seine Liebe zur Immaculata war so tief, dass selbst sein Besteck und seine Servietten mit einem M für Maria bestickt waren. Maximilian Kolbe wurde am 8. Januar in Stunskawola, Polen, geboren. Schon in seiner Kindheit zeigte er eine bemerkenswerte Religiosität und eine besondere Hingabe zur Jungfrau Maria, die ihn zeitlebens begleitete. 1910 trat er in den Franziskanerorden ein und wurde 1912 zum Priester geweiht. Als Pionier der modernen Medien gründete er 1922 die Zeitschrift Der Ritter der Immaculata, die sich der Verbreitung des Glaubens und der Verehrung der unbefleckten Empfängnis widmete. Sein Leben nahm eine dramatische Wendung, als er während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten verhaftet wurde. Im Konzentrationslager Auschwitz opferte er sein Leben, um einen anderen Gefangenen zu retten, und wurde am 14. August 1941 hingerichtet. Für sein selbstloses Handeln wurde er 1982 von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen und gilt als Märtyrer der Nächstenliebe. Maximilian Kolbe zählt neben dem heiligen Franz von Sales zu den Patronen der Journalisten, was seine Bedeutung für die Medien und die Verbreitung des Glaubens unterstreicht. Wir freuen uns, dass der uns bekannte Theologe Simon Landol zum Thema Maria als Sinnbild der Kirche im Kontext des heiligen Maximilian Kolbe referieren wird und heute im zweiten Beitrag der dreiteiligen Sendereihe. So begrüße ich dich, lieber Simon, ganz herzlich und wir sind schon gespannt auf deine Gedanken. Guten Tag, lieber Simon.
Grüß Gott, liebe Andrea, und auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, begrüße ich herzlich zu diesem zweiten Teil von drei Vorträgen, wo es über Pater Maximilian Kolbe geht, in denen wir ja insbesondere auf seine beiden Säulen in seinem geistlichen Leben den Schwerpunkt setzten, nämlich auf Maria und die Kirche. Ja, im ersten Teil des Vortrags haben wir ja ausführlich betrachtet, wie man Maria als Sinnbild der Kirche verstehen kann. Dies haben wir ja vor allem in den alttestamentlichen Bildern, nämlich der Bundeslade, des Bundeszeltes und des Salomonischen Tempels betrachtet, aber auch wie sie als Repräsentantin des ganzen Volkes Israel auftritt und somit auch als Repräsentantin der ganzen Kirche. Auch haben wir den Gehorsam von Maria auf uns selbst ausgelegt und angewendet, also wie wir diesen Gehorsam im Beispiel von Maria umsetzen können und somit auch ganz nach diesem göttlichen Willen unser Leben ausrichten können und so in einem harmonischen Einklang mit dem göttlichen Willen stehen können. Wir sind bei der Mission von Pater Maximilian in Japan stehen geblieben und wie er eben all seinen Erfolg der unbefleckten Empfängnis zugeschrieben hat. Pater Maximilian sprach Maria meist als die Unbefleckte an und verehrte besonders ihre unbefleckte Empfängnis. Also er bezeichnete sie als die äußerste Grenze zwischen Gott und dem Geschöpfen, also das erhabenste und vollkommenste Werk Gottes. In ihr erreicht die Schöpfung den Gipfel der Vollkommenheit, denn sie ist das gottähnlichste aller Geschöpfe. Und daher sagt auch der heilige Bonaventura, Gott kann noch eine größere und vollkommenere Welt erschaffen, aber er kann keinem Geschöpf eine höhere Würde verleihen als Maria. Ja, Maria selbst offenbarte ihre unbefleckte Empfängnis in Lourdes, der jungen Bernadette, als sie sich ja als die unbefleckte Empfängnis bezeichnete. Und damit bestätigte sie das Dogma, das ja Papst Pius IX. Nur 4 Jahre zuvor verkündet hatte. Und dieses Ereignis zeigt auch das Wirken Marias mit der Kirche zusammen. Also sie tritt immer in der Einheit mit der Kirche auf, indem sie eben im Nachhinein das Dogma bestätigte und personifizierte und eben nicht im Vorhinein. Pater Maximilian war überzeugt, dass man die unbefleckte Empfängnis nicht durch Lehrbücher lernt, also sondern allein durch das kniende Gebet. Also auf Knien kann man einen Bruchteil vielleicht von dem großen Geheimnis erfahren, als was es in Wirklichkeit ist. Und so haben auch viele Heilige versucht, dieses Geheimnis in Worte wiederzugeben, wie beispielsweise der heilige Thomas von Aquin, der sagt ja, je näher etwas einem Prinzip steht, umso mehr empfängt es von der Wirkung dieses Prinzips. Und dieser Satz von Thomas, das trifft vollkommen auf Maria zu, also die ja Gott am nächsten stand. Und darum spricht ja auch der Erzengel Gabriel sie mit der Charaktereigenschaft an, du Gnadenvolle. Und so spricht der Erzengel sie an, bevor sie eben Jesus empfangen hat. Also sie war es somit schon vorher. Und auch Elisabeth bestätigt es ja dann auch, indem sie Maria und den Heiland unterscheidet. Also sie sagt ja, du bist gebenedeit unter den Frauen, das ist ja auf Maria bezogen, und weiter sagt sie, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, und das ist dann auf den Heiland bezogen. Also sie spricht den Heiland und Maria an. Und genau darum bringt es auch der heilige Ephrem der Syrer sehr schön auf den Punkt, wenn er sagt, du und deine Mutter, ihr seid die Einzigen, die in jeder Hinsicht ganz schön sind, denn an dir, o Herr, ist kein Flecken und kein Makel an deiner Mutter. Ja, und somit ist auch die makellose und unbefleckte Empfängnis Mariens ein Bild für die Berufung der Kirche. Also Maria wurde von der Erbsünde bewahrt, wie eben die Kirche durch die Gnade Christi zur Heiligkeit berufen ist. Die Reben sollen durch die Kraft des Weinstocks reiche Früchte hervorbringen, wie der Heiland das im Evangelium sagt. Und darum sagt auch der Apostel Paulus, dass Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Bad des Wassers im Wort, um sich die Kirche herrlich darzustellen, ohne Flecken oder Runzel oder dergleichen, sondern damit sie heilig und makellos sei. So der Apostel. Wir Getaufte sind Kirche und wir haben von Gott den direkten Auftrag bekommen, Heilige zu werden, wie dies auch im Buch Levitikus ausgedrückt wird. Da heißt es, denn ich bin der Herr, euer Gott, erweist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Also heilig werden ist nicht ein Luxusartikel, sondern eine Pflicht von jedem Getauften. Und je heiliger eine Seele ist, also gemeint ist hier, umso mehr eine Seele mit Gott verbunden ist und Gott in ihrer Gestalt angenommen hat und verwirklicht ist, umso mehr hat sie Einfluss auf die Gestaltung der Kirche. Die Frage ist aber, wie sollen wir Heilige werden? Und Pater Maximilian gibt uns die Antwort. Er sagt, indem man sich als erstes und wie ist es anders zu erwarten, der heiligen Jungfrau Maria weiht. Also sie, Maria, führt uns zu Jesus, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Also das Merkmal aller Heiligen ist, dass sie eine tiefe Marienverehrung hatten und somit sind sie eben nicht durch sich selbst heilig geworden, sondern sie sind das Werk der Mutter Gottes. Also jeder Heilige ist ein Werk der Mutter Gottes. Ein Heiliger ist also immer eine Form der Inkarnation Christi in einem selbst. Also man orientiert sich an der Vollkommenheit selbst, nämlich an Christus, der uns ein Beispiel gegeben hat, und die Mutter Gottes gestaltet eben mit uns diese Form der Inkarnation Christi. Und dann erst nennt Pater Maximilian weitere Punkte, um eben heilig zu werden. Er betont, dass das Wesen der Heiligkeit in der Gottesliebe bis zum Heroismus liegt. Heiligwerden liegt also für Pater Maximilian ganz allein im Wollen. Also will man heilig werden mit ganzer Kraft, so verweigert uns Gott seine Gnade sicher nicht. Auch der heilige Augustinus hat ja ein sehr ausschweifendes Leben geführt, bevor er sich bekehrt hat. Und am Anfang seines Bekehrungsweges hat er ja gebetet: Gewähre mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber nicht sogleich. Also auf Deutsch gesagt: Lass mich noch ein wenig ausleben, lieber Gott. Aber dann bat er eben Gott mit dem Jetzt. Also bitte gib mir sie jetzt, die Keuschheit. Also er sagte sich selbst auch, diese und jene konnten heilig sein, dann kannst auch du es, Augustinus. Und auch das Gleiche sagt der heilige Benedikt. Er bekam die Frage von seiner Schwester Scholastica gestellt, was man eben tun muss, um heilig zu werden. Und seine Antwort war nur ein einziges Wort, nämlich das Wollen. Wenn man also heilig werden will, dann wird man auch heilig. Und wenn man auch sich selbst sagt, ich muss heilig werden, wie die Heiligen oben, dann wird man auch heilig werden. Also Gott ist es, der will, dass wir Heilige werden. Der Seele ist kein Hindernis zu Gott gesetzt, außer sie stellt sich durch Nichtwollen sich selbst ein Hindernis zwischen Gott und der Seele selbst. Also wenn die Seele sich selbst nicht im Weg steht, dann hebt Gott die Seele immer höher zu sich empor und die Liebe nimmt immer mehr und mehr Gestalt an. Man kommt auch nicht als Heiliger zur Welt, man wird es eben durch Gnade und Kampf. Also Christus selbst sagt, bemüht euch mit allen Kräften. Und durch das Gebet bemühen wir uns mit allen Kräften, denn das ist es, was uns eben die Gnade auch herbeiruft. Also im Gebet erkennt man das Verhältnis von Gott und einem selber. Wir erkennen, was wir sind und was eben Gott ist. Und wir erkennen auch, dass wir aus uns selbst eben nichts sind und mit der Hilfe Gottes alles sind. Und deshalb konzentriert sich auch der zentrale Kampf zwischen Himmel und Hölle allein auf das Gebet. Also vom Gebet hängt alles ab. Und darum sagt auch der heilige Alfons von Ligori ganz klar, wer betet, wird erlöst und wer nicht betet, der wird verdammt werden. Und das weiß eben der Teufel auch, warum er uns auch immer vom Gebet abhalten will. Der Teufel kämpft ohne unser Gebet direkt gegen unsere eigene Person. Doch sobald eben wir beten, richtet sich sein Kampf nicht mehr gegen unsere Person, sondern gegen Gott selbst. Ohne das Gebet sind wir dem Untergang geweiht, doch mit dem Gebet triumphiert Gott durch uns. Und darum sagt auch Pater Maximilian, das Gebet erneuert die Welt. Es ist die Voraussetzung für die Erneuerung des Lebens in jeder Seele. Beten wir gut, beten wir viel, so der Heilige. Pater Maximilian betont, dass die Heiligkeit nicht in außergewöhnlichen Taten liegt und eben schon gar nicht im Vergleich mit großen Heiligen, sondern in der treuen Erfüllung der eigenen Standespflichten. Also jeder Mensch hat andere Standespflichten. Viele Päpste, darunter auch Benedikt XIV., haben vor allem hervorgehoben, dass eben Heiligkeit auch nicht durch Wunder oder Visionen gekennzeichnet ist, sondern eben durch die Tugend. Und daher wird auch bei einer Heiligsprechung zuerst geprüft, wie gewissenhaft eben die Standespflichten erfüllt wurden. Wie gesagt, hat jeder Stand seine eigenen Pflichten. Eltern in einer Ehe haben andere Aufgaben als Ordensleute oder Priester oder Bischöfe. Und Gott schenkt eben jedem Menschen die Gnade, seine spezifischen Pflichten, also beziehungsweise Standespflichten zu erfüllen. Also sei es in der täglichen Arbeit oder auch im Umgang mit Krankheit oder in anderen Herausforderungen. Und je besser man diese Pflichten erfüllt, desto heiliger wird man vor Gott sein. Und entscheidend ist eben, sich in seinem Stand zu bewähren und die vorgegebenen Pflichten bestmöglich zu erfüllen, ohne immer dabei auf die Aufgaben eines anderen Standes einzugehen und zu suchen oder versuchen eben diese zu übernehmen. Das ist ja, so denke ich, heute ein Hauptproblem, dass man immer die Standespflichten der anderen sucht und nicht mehr auf die eigenen konzentriert ist. Pater Maximilian stellt auch sehr schön den Unterschied zwischen einem Genie und einem Heiligen dar. Er sagt, wenn wir von anderen verletzt oder verspottet werden, also wenn auch Freunde uns verlassen und sich den Feinden, unseren Feinden anschließen, dann stöhnt der Genie unter dieser Last, der Heilige jedoch geht seinen Weg mit Gott, bleibt ruhig und setzt sein Gebet fort. Und das Gleiche auch im Umgang mit Krankheiten oder von den Leiden des Alters, wie er das sagt, bleibt eben der Genie oft in seiner Leistung eingeschränkt. Und der Heilige jedoch schreitet weiterhin vorwärts. Also für ihn werden selbst solche Hindernisse zu Sprossen, mit denen er die Leiter zur Vollkommenheit immer höher erklimmt. Der Heilige lebt unabhängig von äußeren Umständen und verbreitet in allem, was er tut, die Wahrheit und das Glück in den Herzen der Menschen. Also durch die bloße Anwesenheit eines Heiligen verweist eben er immer auf die ewigen Dinge. Und Pater Maximilian schließt dann ab, dass ein Genie zu sein, ist für jeden möglich, doch die Tür zur Heiligkeit steht jedem offen. Also jeder kann ein Heiliger werden, ein Genie jedoch kann nicht jeder werden. Benutzen wir also unsere Zeit, um Heilige zu werden. Pater Maximilian ruft uns deshalb die ernsten Worte zu: Wie kurz ist doch das Leben, ihr wisst es alle, und wie schnell läuft die Zeit weg. Verkaufen wir es so teuer wie möglich. Die Zeit ist kurz, um Beweise unserer Liebe zu geben, und wir leben nur einmal, so der Heilige. Unsere Auferstehung soll also nicht erst beim Tod oder am Ende der Welt geschehen, sondern schon jetzt. Also wir müssen geistig auferstehen und uns immer wieder erneuern. Jesus hat ja durch seinen Tod die sündige Welt erneuert, wir aber müssen unsere sündige Seele immer wieder erneuern, um so auch die Seelen von unseren Mitmenschen mitziehen zu können. Also selbst heilig sein, also Christus in uns Gestalt gewinnen lassen, ist ja die Voraussetzung für jede Mission. Darum war auch die Lebensfrage von Pater Maximilian, wie er eben in dieser kurzen Zeit des Lebens möglichst viele Seelen für Christus gewinnen kann. Und er stuft eine erfolgreiche Mission in vier Bereiche. Also das erste ist das Beispiel, das wir geben müssen. Also der Geist Gottes muss in uns sein, das meint er mit dem Beispiel. Also die Heiligkeit. Und das sagt ja auch unter anderem Fulton Sheen, dass das einzige Argument, was wir heute in der Welt noch haben, ist eben die Heiligkeit. Und das ist das einzige Argument, sagt er, das wir heute haben, um andere irgendwie zu überzeugen. Also nicht durch Coolheit oder sonst irgendwie, sondern allein durch die Heiligkeit. Das meint auch Pater Maximilian mit dem Beispiel. Das zweite ist das Gebet, das haben wir schon betrachtet. Durch das Gebet kommt die Kraft für die Mission. Und das dritte ist das Leiden. Leiden ist etwas Wesentliches für die Mission. Leiden ist die Motorik für die Mission, sagt Pater Maximilian, und eben auch die wahre Schule der Liebe. Und dann kommt für Pater Maximilian erst der vierte Punkt, nämlich die Arbeit. Also die Arbeit für die Mission und somit auch die Organisation für die Mission. Es gibt keine Situation im Leben von Pater Maximilian, wo er nicht missioniert hat, und das eben selbst kurz vor seinem Tod in Auschwitz auch. Da hat er missioniert, hat versucht, in dieser Hölle von Auschwitz eine Möglichkeit eben zu suchen, für Gott zu wirken und eben die Mitmenschen zu Christus und zu Maria zu ziehen. Er sammelt da die Menschen um sich und erzählt von Maria und lobt sie. Aber auch, als er einmal wegen einer Krankheit auf Kur, also Reha, musste, da knüpfte er vorher eben schon diese Missionierungspläne, wie er eben die Leute auf die Seite von Jesus und Maria ziehen kann. Und er führt da in dieser Erholungszeit immer wieder Gespräche und drückt egal wem eine wundertätige Medaille in die Hand, ob das Atheisten sind oder sonstige Menschen, und er hat einen unglaublichen Erfolg damit. Und das Geheimnis dieses Erfolges beschreibt er eben darin, wenn er sagt: Je mehr wir selbst entflammt sind von der Gottesliebe, desto mehr werden wir auch in anderen diese Liebe entzünden können. Und um dieses Feuer der Gottesliebe in uns zu erhalten, und sind eben die Stoßgebete sehr notwendig. Also Pater Maximilian vergleicht diese Stoßgebete mit Holz, das man immer wieder nachwerfen muss, um das Feuer der Gottesliebe eben erhalten zu können. Und weiter sagt Pater Maximilian, je näher die Seele Gott ist, desto angenehmer ist sie ihm, je mehr sie ihn liebt und von ihm geliebt wird, desto erfolgreicher kann sie anderen helfen, die Gnade Gottes zu erlangen. Desto eher und vollständiger wird ihr Gebet erhöht werden. So der Pater. Pater Maximilian motiviert mit diesem Gedanken. Stellen wir uns vor, sagt er, wie uns die ungezählten Scharen der Seelen, denen wir den Himmel geöffnet haben, dankbar sein werden. Wie werden sie uns eine ganze Ewigkeit lang danken, wenn wir auch nur ein wenig zu ihrer Verherrlichung beigetragen haben? Und wie werden wir ihnen danken dafür, dass uns im Himmel die Krone bereitet wurde, weil wir für sie wirken durften? Um dieses Ziel zu erreichen, eben durch Heiligkeit viele Menschen in den Himmel zu bringen, müssen wir uns aller Mittel bedienen, die der Heiland uns geschenkt hat und somit auch in den Schoß der Kirche gelegt hat, indem wir eben uns von ihm her und durch diese Mittel umgestalten lassen. Und diese Mittel, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werden wir im zweiten Teil des Vortrags nach einer kurzen Pause genauer anschauen, und insbesondere werden wir auf die Leibestheologie des Apostel Paulus näher eingehen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück zum Vortrag über die Sichtweise von Pater Maximilian Kolbe über Maria als Sinnbild der Kirche. Vor der Pause haben wir ja Maria als die makellose und unbefleckte betrachtet, und das auch in Verbindung gebracht mit der Kirche und ihrem Auftrag. Und so haben wir auch aus der Sicht von Pater Maximilian gesehen, wie wir auch Heilige werden können und nur dadurch etwas auch in der Kirche bewirken können. Und von diesem Grundsatz her der Heiligkeit kann ja nur die Mission verstanden werden. Und somit kann auch die Mission nur durch die Heiligkeit eben auch Frucht bringen. Das war ja die Überzeugung von Pater Maximilian. Die Mission kann für Pater Maximilian auch nur durch Maria und in der Kirche zum wahren Erfolg führen. Maria war für Pater Maximilian das Fundament seines Lebens und seines Wirkens. Seine Liebe zu Maria war so groß, dass es kaum einen Artikel, eine Predigt oder irgendeinen Brief von ihm gibt, in dem er eben nicht Maria lobt oder preist. Und wenn er von ihr spricht, tut er dies in einer hymnischen Weise, die seine grenzenlose Verehrung zu Maria eben widerspiegelt. So schreibt er zum Beispiel: Ich wünsche euch, dass ihr täglich jeden Augenblick der Unbefleckten näher kommt, dass ihr sie mehr kennenlernt und sie immer mehr liebet, dass ihr euch immer mehr von ihren Gedanken, Absichten und Gefühlen durchdringen lasst, dass ihr euch von ihrer Liebe zu Jesus in der Krippe und im Haus Nazareth und unter dem Kreuz und in der heiligen Eucharistie durchdringen lasst. Mit einem Wort, dass die Flecken der Sünden und der Unvollkommenheit immer kleiner und seltener werden. Liebt sie, so viel ihr nur imstande seid. Schaut auf zu ihr und betet besonders den kurzen Stoßseufzer Maria oder in anderer Weise, indem ihr dabei eure Sorgen, Leiden, den Kummer, die Demütigungen und die Schwierigkeiten ihr anvertraut. So der heilige Pater Maximilian. Auch Augustinus hat Maria schon als das hervorragendste und erhabenste Glied der Kirche gesehen. Er führt es aber aus, dass eben Maria ein Glied der Kirche ist und deshalb die Kirche höher einzustufen sei als Maria. Also er sagt, dass noch seliger zu preisen als Maria ist die Kirche. Und er erklärt das auch sehr schön, nämlich weil der ganze Leib mehr ist als ein Glied, das zu diesem Leib dazugehört. Der Leib Christi ist die Kirche. Das drückt ja der Apostel Paulus in allen seinen Briefen so aus. Und es ist auch ein zentrales Thema in seinen Briefen, das insbesondere im Epheserbrief. Und diese Leibestheologie ist ja eine Weiterentwicklung der Lehre Christi vom Weinstock. Und dieser Begriff Leib hat der Apostel Paulus wahrscheinlich aufgrund des Damaskus-Erlebnisses so gewählt. Da fragt ja Jesus den Saulus, als er kurz vor Damaskus war, um die Christen zu verfolgen: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und in dieser Frage identifiziert sich Jesus mit der Kirche als ein einziges Subjekt. Also er ist die Kirche als Haupt und Leib. Und so erkannte Paulus auch, dass wer die Kirche liebt, liebt Christus, wer sie hasst, hasst Christus, wer sie verlässt, verlässt Christus und wer sie verfolgt, der verfolgt Christus persönlich. Paulus erkannte, dass Christus durch die Kirche weiter in der Welt lebt, bis ans Ende der Welt. Und darum sagt auch Kardinal Ratzinger sehr schön, dass eben die Kirche der durch die Zeit schreitende Christus ist. Aber auch Augustinus sagt dazu sehr schön, er sagt, Christus predigt Christus. Also mit anderen Worten, die Kirche predigt Christus. Aber er identifiziert auch hier die Kirche als ein einziges Subjekt mit Christus selbst. Und das sagt er auch weiter so, wenn er dann sagt, der Leib Christi füge zu ihm das Haupt hinzu und es wird ein Mensch. Das Haupt und der Leib ein Mensch. So der Augustinus. Und das Gleiche sagt auch Thomas von Aquin, dass eben die Verbindung von Haupt und Leib so innig ist, dass es eine einzige mystische Person bildet. Also die Heilige Schrift auch und die Heiligen machen keinen Unterschied von Christus und seiner Kirche. Die Kirche ist Christus und Christus ist die Kirche. Und darum identifiziert sich auch der Heiland mit seinen Gliedern, also mit den Gliedern seines Leibes, wenn er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dieser Leib wird von den Vätern und allen Heiligen als die heilige katholische und apostolische Kirche benannt. Der erste, der das ja tut, ist der Apostelschüler Ignatius von Antiochien, wenn er sagt, wo Jesus Christus ist, da ist die katholische Kirche. Und so vergleicht die Heilige Schrift die Kirche, also den Leib Christi, mit dem Organismus eines menschlichen Körpers. Und diese Anatomie Christi, die ja vor allem eben der Apostel Paulus beschreibt, ist wirklich sehr tief. Und die schauen wir jetzt ein wenig genauer an. Der heilige Apostel Paulus sagt ja, wir werden uns an die Wahrheit halten und so in jeder Hinsicht hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist, Christus. Und weiter sagt er, von ihm aus wird der ganze Leib, also die Kirche, zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes einzelne Gelenk, das seinen Dienst tut mit der Kraft, die jedem einzelnen Glied zugemessen ist. So vollzieht sich das Wachstum des Leibes und er baut sich auf in Liebe. So der Apostel. Wie also alle Nerven vom Haupt, also vom Kopf eines Menschen in alle Glieder unseres Leibes sich verteilen und ihnen die Fähigkeit verleihen, zu fühlen und sich zu bewegen, so flößt eben auch unser Erlöser in seiner Kirche die Kraft und die Stärke ein, also die Gnade. Und dadurch vermögen wir Gläubige, die göttlichen Dinge klarer zu erkennen und auch eifriger zu erstreben. Also von ihm, dem Haupt, strahlt in den Leib, in die Kirche alles Licht aus, wodurch die Gläubigen übernatürliche Erleuchtung empfangen und alle Gnade somit, und durch die wir auch heilig werden, wie er eben selber heilig ist. Augustinus benennt die katholische Kirche deshalb die Kirche der Trinität, also das Haupt ist der Sohn, die Seele als bindendes Prinzip ist der Heilige Geist und der Vater ist der Ursprung und das Ziel. Das Haupt des Leibes ist Christus, wenn der Apostel auch sagt, ihn hat Gott als Oberhaupt über die ganze Kirche gesetzt, sie ist sein Leib, erfüllt von ihm, der alles mit allem erfüllt. So der heilige Apostel Paulus im Epheserbrief. Der Leib Christi bilden also wir Menschen, wir Gläubige, wir, die durch die Taufe in diesen Leib, also in das Tor der Kirche aufgenommen wurden, und somit haben wir ja Christus selbst angezogen. Und nach dem heiligen Apostel Paulus wurden wir ja alle in einem Geiste, alle zu einem Leibe getauft. Also es gibt nicht mehr Juden und Heiden, Frei und Sklave, Mann und Frau, sie werden alle zu einem Leib verbunden. Und wie eben ein Leib viele Glieder und Gelenke hat, so haben auch im Leib Christi, in der Kirche, die Menschen viele Talente und Gaben. Der eine ist in der Kirche ein Auge, ein anderer Zunge, ein anderer Hand, ein weiterer Fuß, Ohr und so weiter. Also jeder Gläubige hat in der Kirche verschiedene Aufgaben und die sind in einer Ordnung zusammengesetzt, die eben aufeinander bestimmt sind. Und wenn beispielsweise eines dieser Glieder sich freut, dann freuen sich alle anderen Glieder mit diesem einen Glied mit. Wenn aber ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und so kommen auch die gesunden Glieder dem Schwächeren zu Hilfe. Und so sagt auch wiederum der Apostel Paulus, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Damit wir aber in diesem einen Leib bleiben, braucht es eben das weitere Bekenntnis des wahren katholischen Glaubens. Wie gesagt, wir kommen in diesen einen Leib durch die Taufe. Damit wir aber in diesem Leib bleiben, braucht es auch die Verbundenheit mit der Gemeinschaft der Kirche und wie gesagt eben das Bekenntnis des wahren katholischen Glaubens. Also darum sagt auch Augustinus, dass wir eben auch wie abgeschnitten sind von diesem Leib, wenn eines dieser Dinge fehlt. Und was eben abgeschnitten ist, kann nicht mehr gepflegt und geheilt werden, so Augustinus. Tertullian geht sogar noch einen Schritt weiter, dass er eben sagt, dass dem Menschen das Christsein abgesprochen werden muss, wenn sie sich außerhalb dieses Leibes befindet. Und das begründet er ganz einfach damit, da er sagt, dass sie Lehren anhangen, die nicht mit der katholischen Lehre übereinstimmen und somit eben nicht der Lehre Christi entsprechen. und weil sie deshalb eben anderen Lehren von einem anderen Lehrer anhangen, daher stimmt auch diese Verbindung mit Christus, dem Haupt, nicht überein. Und Cyprian von Karthago geht noch eine Stufe weiter, wenn er sagt, dass man Gott nicht zum Vater haben kann, wenn man die Kirche nicht zur Mutter hat. Das wird vor allem ersichtlich, wenn wir die Seele dieses Leibes betrachten. Diese Seele ist ja der Heilige Geist. Wie Maria also damals auch Ja sagte und durch den Heiligen Geist erfüllt wurde, so lebt auch die Kirche durch das Wirken des Geistes. Der Heiland sagt ja, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beisteher geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dieser wird euch in die ganze Wahrheit einführen. So der Heiland. Durch den Heiligen Geist wird also der Leib erfüllt. Er ist die Seele, die den Leib belebt. Das geschah ja vor allem an Pfingsten. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und dieser Heilige Geist ruft wieder zum Vater. Und somit sind wir in diese trinitarische Liebe von Vater, Sohn durch den Heiligen Geist eben mit hineingenommen. Und diese Belebung geschieht vor allem auch durch die Sakramente, also der Taufe und der Firmung, woraus sich auch diese Früchte des Heiligen Geistes bilden und vor allem die dann in den Tugenden zum Ausdruck kommen. Wie also Maria Christus leiblich in ihrem Schoß empfangen hat, so empfängt auch die Kirche die Sakramente in ihrem Schoß. Aus dem deutet auch Augustinus, dass man außerhalb dieses Leibes der Gnaden und Wirken des Heiligen Geistes und somit auch der Sakramente nicht teilhaftig wird. Also er sagt, vom Geiste Christi lebt nur der Leib Christi. Willst du also vom Geiste Christi leben, sei im Leibe Christi. Und weiter sagt er, einem abgetrennten Gliede folgt nicht der Geist. Und das Gleiche sagt auch der heilige Kirchenvater Irenäus von Lyon. Er sagt, wo die Kirche ist, da ist auch der Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, da ist die Kirche und alle Gnade. So der Heilige. Die Kirche wird also belebt durch die Gnade, die ja Christus durch Maria, der Braut des Heiligen Geistes, eben austeilt. Maria ist die Mittlerin aller Gnaden und das deshalb, weil Maria der Welt den Erlöser eben vermittelt hat. Also er ist ja die Quelle aller Gnaden. Also die Quelle ist die heiligste Dreifaltigkeit, die Mittlerin aber Maria. Und seit ihrer Aufnahme in den Himmel kommt den Menschen eben keine Gnade mehr zuteil, ohne durch die Fürbitte von Maria. Und darum sagt auch der heilige Bernhard sehr schön, so ist es der Wille Gottes, der wollte, dass wir alles durch Maria haben. Diese Mittlerschaft werden wir aber gleich noch später im Vortrag näher anschauen. Wie auch jeder Körper gewaschen werden muss, damit man gut riecht und eben nicht stinkt, so wird auch der Leib Christi gereinigt, eben durch das Sakrament der Buße, also durch die heilige Beichte. Also es wird die Taufgnade somit auch wiederhergestellt, die durch die Sünde eben beschmutzt wurde und somit den mystischen Leib des Erlösers befleckt hat. Und ich finde den Gedanken so schön, dass wir eben den Beichtstuhl verlassen und aufrichtig und ehrlich gebeichtet haben, unsere Seelen eben strahlend weiß leuchten und wie dann die Engel eben mit Sehnsucht vor dem Beichtstuhl warten und sich sehr freuen, wenn wir so vom Heiland selbst eben neu gemacht aus dem Beichtstuhl kommen. Also es erfüllt sich dabei auch die Heilige Schrift, die das sagt in der geheimen Offenbarung, die sind jene, die ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Durch diese Reinigung der heiligen Beichte verströmt der Leib Christi, also wir Menschen, einen Wohlgeruch in die Welt, wie das auch wiederum der Apostel Paulus sagt. Er sagt da, denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Dieser Wohlgeruch der Gnade erinnert ja auch ganz stark an die Salbung Jesu in Bethanien, wo Maria die Füße von Jesu mit kostbarem Nardenöl salbte, da erfüllte sich ja das ganze Haus von diesem Duft. Dieser Duft offenbarte wiederum die Herzen der Anwesenden. Also für manche in diesem Raum wurde es ein Ansporn für die Liebe, während es für andere ein Anstoß wurde, wie ja das im Beispiel des Judas sich gezeigt hat, das ihn ja dazu anstachelte, Jesus zu verraten. Und das meint auch der Heiland, wenn er wiederum, also bei der Fußwaschung, nur einige Tage später seiner Jünger eben beim letzten Abendmahl sagt, auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Die Kirche also ist und verbreitet diesen Geruch, diesen Wohlgeruch, wie der Apostel Paulus sagt. Und er sagt weiter, den einen wird sie ein Geruch des Todes, der den Tod bringt, den anderen wird sie ein Geruch des Lebens, der das Leben bringt. Ja, dieser Wohlgeruch wird vor allem durch das Herz des gereinigten Leibes transportiert. Dieses Herz ist die heilige Messe, das Messopfer, welche die Gnade eben aus dem Kreuzestod in alle Gelenke und Glieder des ganzen Leibes verteilt. Also er wollte in seinem Leib durch das Kreuz eben mit Gott versöhnen, wie auch der Apostel sagt. Das Herz pumpt das Blut Jesu in alle Gelenke und Glieder und ernährt sie durch die heilige Kommunion, also mit dem Fleisch und Blut Jesu Christi. Durch die Kommunion will er in uns leben, in unseren Herzen leben und uns ihm selbst immer ähnlicher machen, indem er eben uns von innen her umgestaltet. Also er schafft uns zu einem neuen Menschen um, nämlich zu sich selbst. Und es geschieht so immer mehr diese Einverleibung, also das Hineinwachsen in Christus, der das Haupt ist, wovon wir ja oben schon bei Paulus gehört haben. In diesem Sakrament des Fleisches wird unsere fleischliche Natur mit seiner eigenen Natur vereint und so bilden wir alle ein einziges Wesen, weil der Vater in Christus ist und Christus in uns. Und so versteht man auch besser, dass man die heilige Kommunion eben nur empfangen soll, wenn man ja im Stand der Gnade ist, also wenn man gebeichtet hat, wenn man ein reines Gewissen hat und auch wenn man eben Teil dieser Kirche ist, die ja sein Leib ist. Und das sagt auch der Apostel Paulus sehr schön, wenn er sagt, da ist das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Das fragt er. Und er sagt weiter, weil es ein Brot ist, so bilden wir viele einen Leib. So der Apostel. Ja, es prüfe sich immer jeder selbst, das sagt auch der Apostel Paulus. Wer aber zu dieser Kirche gehört, sagt uns der Kirchenlehrer Robert Bellarmine sehr schön. Er sagt, die Kirche ist eine Vereinigung von Menschen, die durch das Bekenntnis desselben christlichen Glaubens und durch die Teilnahme an denselben Sakramenten unter der Leitung der rechtmäßigen Hirten, besonders des einen Stellvertreters Christi auf Erden, des römischen Papstes, verbunden sind. In der Kirche ist also alles enthalten, was zu unserem Heil führt, und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht von der Kirche ausschließen, weil wir uns selbst diesen göttlichen Gnadenschätzen berauben würden, die ja von Christus selbst in die Kirche hineingelegt wurden und das bis ans Ende der Zeit. Und darum sagt auch Pater Maximilian, dass katholische Aktion das Zusammenwirken mit Gott ist, also an der eigenen Vervollkommnung und der Vervollkommnung der Menschen. Pater Maximilian vergleicht das sehr schön mit einem Zweig, der zur Blüte kommt. Und wer mit dem Stamm verbunden ist und eben Sonne, Wasser und Luft zu dieser Blüte verhelfen, wenn man aber die gleiche Menge von Sonne, Wasser und Luft nimmt und dabei den Zweig vom Stamm abtrennt, dann verfault und verdorrt er sehr schnell. Und daher betont Pater Maximilian nochmals, dass der Heiland nicht sagt, man kann wenig tun, wenn man nicht in dem Leib oder am Weinstock bleibt. Der Heiland sagt, man kann nichts, absolut nichts tun. Es hängt also alles davon ab, ob wir in dieser Kirche sind und wie innig wir mit Gott verbunden sind. So der heilige Pater Maximilian. Und genau das Gleiche gilt auch in Verbindung mit Maria. Wir haben ja vorher ein Paulusvers gehört, dass der Leib in das Haupt hineinwachsen soll. Also wir Menschen, wir Gläubige sollen in Christus das Haupt hineinwachsen. Und dieses Wachstum kann nur durch Maria geschehen. Für Pater Maximilian ist es eine Unmöglichkeit, sich Jesus zu nähern ohne Maria. Natürlich allein aufgrund der Tatsache, dass sie uns Jesus geboren hat, also ohne Maria hätten wir keinen Jesus, aber auch weil das Erkennen, der Glaube und das Bekennen von Jesus Christus eben Gnade ist. Und dazu brauchen wir Maria, da alle Gnade von Jesus eben durch Maria an die Menschen verteilt werden. Und das sagt auch sehr schön der heilige Ephrem der Syrer. Er sagt, nach dem Mittler, Mittlerin der ganzen Welt. Das sagt selbst auch die Mutter Gottes einmal in einer Vision zu einem Heiligen. Sie sagt da, und das soll dir nicht ungläubig erscheinen. Es ist mir leicht, denn ich bin die Mutter des Königs des Himmels und heiße voll der Gnade. Und da ich voll der Gnade bin, werde ich sie über meine geliebten Kinder reichlich ausgießen. Der heilige Bernhard führt es noch ein wenig weiter, wenn er sagt, wir wollen denn also die verlorene Gnade suchen, und zwar durch Vermittlung Maria. Diese verlorene Gnade hat sie wiedergefunden, daher müssen wir zu ihr uns begeben, um sie wieder zu erhalten. So der Heilige. Und deshalb warnt auch uns der Pater Maximilian, dass wenn uns eine Unruhe oder sonst irgendwas dazu antreibt, das eben von Maria wegführt, sei das mit einem ganz großen Verdacht zu beobachten. Denn in und durch sie kommen wir zum Herzen Jesu und ohne sie, sagt Pater Maximilian weiter, ist alles nur Täuschung des Satans, der auf die Vernichtung der Seele ausgeht. Also Pater Maximilian legt uns nahe, dass wir uns niemals fürchten müssen, die allerseligste Jungfrau zu fest zu lieben, weil man sie nie mehr lieben kann als Jesus. Leider ist es aber so, dass viele die Mutter Gottes nicht verstehen können oder auch im schlimmsten Fall sie sogar ablehnen. Man kann es nur verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, wer Gott ist, damit man überhaupt begreifen kann, wer die Mutter Gottes ist. Denn Gott können wir eben nicht begreifen, noch irgendwie durchschauen oder irgendwie ganz erkennen, wie er ist. Und dieser Gott sucht sich eben Maria aus, das Geschöpf Maria, um an ihrem Herzen groß zu werden. Also der Vater im Himmel gibt dir seinen Sohn. Und der Sohn steigt durch ihr Fiat, also das Fiat von Maria, hinab in ihren jungfräulichen Schoß und wird ihr Kind. Und somit schenkt sie im Einklang Gottes eben Gott selbst der Welt. Und somit ist sie die erste und einzige, die so durchdrungen wird von Gott und eben für würdig befunden wird, ihn zu tragen. Also sie ist die Braut des Heiligen Geistes und genau darum sagt ja auch der heilige Hieronymus, wie wir das auch schon gehört haben, dass durch eine Frau die ganze Welt gerettet worden ist. Und so fällt auch das Argument weg, dass man eben direkt zu Jesus gehen soll, also gemeint ist diese Unmittelbarkeit, dass man eben Maria und die Kirche nicht mehr braucht, um eine gute Beziehung mit Jesus, mit Gott zu haben, weil Gott hat selbst den Weg der Mittelbarkeit durch Maria gewählt und führt den Weg der Mittelbarkeit durch die Kirche fort, um überhaupt in die Welt zu kommen. Gott hat den Weg über Maria gewählt, um auf die Erde zu kommen, und somit können wir auch den Weg wählen durch Maria, um zu Gott, zu unserem Heiland zu kommen. Und das vor allem, weil Maria im Himmel am nächsten bei Gott ist, und daher kommen wir auch automatisch näher zu Gott, wenn wir uns ihr selbst nähern. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, wir sind nun am Ende angelangt vom zweiten Teil des Vortrags über Pater Maximilian Kolbe. Wir werden im nächsten Teil, auch dem letzten Teil dieser Reihe über Pater Maximilian, vor allem anschauen, wie eng eben Verfolgung und Leid mit der Auferstehung zusammenhängen. Und das werden wir besonders in Maria sehen, die ja unter dem Kreuz mit dem Heiland mitleidet und dass dann eben dieses Leid durch ihre Aufnahme in den Himmel in wahre Freude und ewiges Glück verwandelt wurde. Und dabei werden wir sehen, was diese großen Geheimnisse eben mit der Kirche wiederum zu tun haben und das auch insbesondere in dem Martyrium von Pater Maximilian Kolbe. Ja, vor der Pause haben wir ja gehört, dass Pater Maximilian gesagt hat, dass man sich am Beginn jedes geistlichen Weges Maria weihen soll, damit sie uns zu einem Heiligen oder einer Heiligen gestaltet und formt und wir somit, wie die vielen und großen Heiligen in der Kirche, ein Werk der Mutter Gottes werden können. Und so will ich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, mit Ihnen ein Gebet der vollkommenen Hingabe beten, das der heilige Ludwig Maria Grignot geschrieben hat. Es ist eine vollkommene Hingabe an Maria. Sie können das einfach im Stillen oder laut mitbeten und dabei die Augen schließen. Lasset uns beten. Ich, treuloser Sünder, erneuere und bekräftige heute in deine Hände, o unbefleckte Jungfrau Maria, meine Taufgelübde. Ich widersage für immer dem Satan, seiner Pracht und seinen Werken und übergebe mich ganz Jesus Christus, der menschgewordenen Weisheit, um mein Kreuz ihm nachzutragen alle Tage meines Lebens. Und damit ich ihm treuer sei, als ich es bisher gewesen, erwähle ich dich heute, o Maria, in Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes zu meiner Mutter und Herrin. Ich übergebe und weihe dir als dein volles Eigentum meinen Leib und meine Seele, meine inneren und äußeren Güter und selbst den Wert aller meiner vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen guten Werke, indem ich dir das ganze und volle Recht überlasse, über mich und all das Meinige ohne Ausnahme nach deinem Wohlgefallen zu verfügen, zur größeren Ehre Gottes für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus und Maria.
In alle Ewigkeit. Amen.
Ein herzliches Vergelt's Gott.
Lieber Simon, wir danken dir ganz herzlich für deine tiefen, inspirierenden und gehaltvollen Gedanken zum Thema Maria, Sinnbild der Kirche und die damit verbundenen spirituellen Botschaften des heiligen Maximilian Kolbe. Du hast uns ganz neue Aspekte des Lebens des heiligen Maximilian Kolbe in einem zweiten Teil der dreiteiligen Beitragsreihe erschlossen. Ein großes Vergelt's Gott für deine Arbeit und wir wünschen dir, lieber Simon und uns allen, dass wir immer mehr die Immaculata lieben lernen, damit sie gehört wird und wir sie an den Platz stellen, da wo Gott sie haben will. Und wir freuen uns auf den dritten Teil. Liebe Hörerfamilie, schön, dass Sie heute wieder mit uns unterwegs gewesen sind und mit dem weiteren Programm wünschen wir Ihnen viel Freude und Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.